Hallo liebe Leute, willkommen zu einer Kurzsendung hier bei Stoner Frank und Frei mit dem Titel Der zerbrochene Regenbogen, Chaos in Südafrika. Und es ist ein Thema, was einen sehr aktuellen Bezug hat, was aber auch wirklich wichtig ist und was auch wirklich eine wichtige Rolle spielt, um zu sehen, wie sich Geschichte entfaltet. Also es sind ganz wichtige Ereignisse, die gerade aus meiner Sicht in Südafrika passieren. Und deswegen möchte ich dem ein bisschen, hier, möchte das Thema hier aufarbeiten und aufgreifen. Vielleicht zunächst mal, was ist überhaupt passiert? Es wird bei uns relativ wenig berichtet über Südafrika. Ich bin jetzt hier am Freitag und es liegt eine Woche hinter uns, wo in Südafrika in wirklich beispiellosem Ausmaß es zu Gesetzlosigkeit kam. Wir haben in den letzten Tagen in Südafrika Plünderungswellen erlebt, die so unglaublich groß sind, sodass das, was man schon vom letzten Jahr kannte aus den USA rund um diese ganzen Black Lives Matters Demos, wie im Pfadfinderausflug erscheint. In Südafrika wurden in den letzten Tagen, und es bezieht sich vor allem auf zwei Regionen, es ist KwaZulu-Natal. Das ist so im Südosten des Landes, ist dort, wo auch die Hafenstadt Durban ist. Und es bezieht sich auf Gauteng, die Provinz Gauteng, die bis auch im Osten ist, im Nordosten, im Inland. Und das ist, wo Johannesburg sind. Das sind die beiden bevölkerungsreichsten Provinzen in Südafrika, KwaZulu-Natal und Gauteng. Und was dort passiert ist in den letzten Wochen, ist eine komplette Abwesenheit des Staates. Und zumindest für 3, 4 Tage eine massenweise Gesetzlosigkeit. Leute haben geplündert, am Anfang Geschäfte, kleinere Shops. Dann wurde übergegangen auf richtig große Einkaufszentren. Da gibt es Malls, die sind so, haben eine Größe, sowas kenne ich bei uns in Deutschland gar nicht. Also richtig große, super Einkaufszentren. Und nachdem wirklich buchstäblich an manchen Orten alles geplündert ist und es nichts mehr zu plündern gab, hat sich das ausgeweitet dann auf Industriegebiete, auf Fabriken, auf größere Lagerhallen. Wurde die Infrastruktur zum Teil angegriffen. Es sind hunderte von LKWs, hat man in Brand gesetzt. Mittlerweile, es gab schon Angriffe auf wirklich direkt auf Infrastrukturanlagen, Kraftwerke, die angezündet werden, Wasserversorgung. Und auch schon von Anfang an die große Autobahn von Durban nach Johannesburg, eine der wichtigsten Autobahnen, die es dort im Land gibt, Verbindungen, nicht nur jetzt für Menschen, sondern auch für Waren, für Gütertransport. Diese Autobahn, die wurde dann an mehreren Stellen, wurden Riesenblockaden aufgebaut und auch dort LKWs on fire gesetzt. Unfassbar. Also wirklich Bilder, ich habe euch keine Bilder mitgebracht, es gibt sehr, sehr viele, aber ich wollte jetzt auch nicht die ganze Zeit auf diese Bilder eingehen, weil da kann man sich echt verlieren. Es sind so viele unfassbare Dinge, die man da gesehen hat, die zum Teil einem so unrealistisch erscheinen, wie dass man meint, man schaut irgendwas aus so einem dystopischen Film, irgendwie Mad Max oder sowas. Ja? Also man erlebt dort wirklich wie weite Teile von dieser zivilisatorischen Grundlage irgendwie zusammenbrechen. Und wie gesagt, Südafrika ist kein dritte Weltland, sondern das ist ein ganz besonderes Land, aber es hat eben auch diese moderne Infrastruktur, Autobahnen, Fabriken, Hafen und so weiter. Und diese Rechtlosigkeit hat echt ein Ausmaß angenommen, was einfach, da fehlen die Worte, das auszudrücken. Ja, es gibt so Luftaufnahmen, da sieht man, es sind nicht nur ein paar Dutzend oder ein paar hundert Menschen am Plündern, nein, es sind Tausende, es sind Zehntausende, es sind Hunderttausende. Es sind zum einen die ganzen Armen, die dorthin gehen, aber nicht nur, sondern da gibt es Leute, die fahren mit Fahrzeugen hin zum Plündern. Es wirklich, da gibt buchstäblich Tausende von Autos, wo Leute hinfahren, um Fabriken einzubrechen oder sowas. Ja. Unglaublich. Und die ganze Zeit halt ist der Staat mehr oder weniger im Hintergrund. Also ich habe so viel Material gesichtet und ab und an sieht man auch mal Polizei, die dann völlig outnumbered ist, wie man sagt. Das sind dann ein paar Polizisten, das sind Tausende von Leuten, die Rechtsbrüche begehen. Da wird scharf geschossen auch. Es gibt mittlerweile schon über 100 Tote und die Tendenz steigt. Aber in den meisten Fällen, die ich gesehen habe, ist der Staat gar nicht präsent. Die meisten von diesen Plünderungen, die ich gesehen habe, sind so bizarr, das klingt fast schon friedlich vorstatten gegangen, weil einfach keiner da ist. Also manchmal hatten die Leute wie eine Volksfeststimmung so. Stundenlang, tagelang, ohne, weißt du, wird da so ein Einkaufszentrum geplündert, ohne dass irgendjemand da ist. Private Sicherheit hat sich zurückgezogen, weil die auch outnumbered sind, Polizei ist nicht mehr da, Armee kam dann irgendwann. So ist das da vor sich gegangen. Und es war wie ein Familienausflug, ja, zum Teil. Ja. Aber an anderen Stellen auch, weil wie gesagt, das sind so viele Dinge gleichzeitig passiert, ist natürlich auch eine massive Gewalt dort. Ja. Aber das ist so jetzt, was so die letzten Tage hinter uns liegt. Ja. Ein bisschen was zu den politischen Hintergründen, die natürlich jetzt gar nicht so einfach zu analysieren sind. Ich bin kein Südafrika-Experte, ich bin auch kein Südafrikaner. Aber soweit ich das aus südafrikanischen Medien so und Kommentaren so halt entschlüsselt habe, hat das angefangen mit der Verhaftung von dem ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma. Der war Präsident lange Jahre so für den African National Congress und dem wurde Korruption vorgeworfen, was mit Sicherheit stimmt. Also ich meine, hey, diese Regierung, diese ganze Partei, das ganze politische System ist dermaßen korrupt in Südafrika, dass da sicherlich was an den Vorwürfen dran ist. Und dieser Präsident, der sollte vorgeladen oder der wurde vorgeladen zu einem Untersuchungsausschuss, eine Kommission, die eben Korruption untersucht. Und er weigert sich dort teilzunehmen. Und es hat das oberste Gericht in Südafrika eben entschieden, der muss daran teilnehmen. Und wenn nicht, dann bekommt er eine sogenannte Beugungshaft. Und das ist jetzt passiert. Für 1,5 Jahre muss er jetzt ins Gefängnis, weil er sich weigert, an dieser Kommission teilzunehmen, die im Übrigen er selber ins Leben gerufen hatte, Antikorruption. Ja. Naja, und als dann eben dieser Jacob Zuma festgenommen wurde, oder er hat sich gestellt, und er sitzt jetzt im Gefängnis, ab da ging das los. Jetzt muss man sagen, der Jacob Zuma, der gehört zur Ethnie, zum Stamm, ich weiß gar nicht, wie sagt man? Sagt man Stamm oder Ethnie? Wahrscheinlich beides so möglich. Der gehört jedenfalls zum Stamm der Zulu. Und die Zulu, die kennen wir auch, oder wer sich mit Südafrika schon mal beschäftigt hat, die Zulu definieren sich selbst als ein kriegerischer Stamm. Wir kennen bestimmt diese Bilder, die nicht nur Folklore sind, wo Zulu auftreten, typisches Bild von Südafrika mit ihrem Schild, mit dem Leopardenfell drum und Speer. Und da, klar mag da viel Folklore sein, aber es ist auch die eigene Identität, die Zulu haben, also die sie auch nach außen tragen. So, das sind wir sind Kriegervolk, ein Kriegerstamm. So. Und der Zuma, der gehört eben zum Volk der Zulu. Und jetzt gibt es eben dort gewisse Kreise, die das zum Anlass nehmen, hey, hier wird einer von uns verhaftet, die sagen, das machen die nicht, weil der Zuma irgendwie korrupter wäre als andere, korrupt sind die dort wirklich alle, ja. Sondern viele Zulu sagen, das ist ein Angriff auf die Zulu. Ja. Und so hat das angefangen. Und das ist aber wirklich, man kann es nur sagen, das war am Anfang, kann man das darauf zurückschließen. Es gab dann eben bei den Zulu dann Leute, die dann da angefangen haben mit Aktionen. Und in erster Linie dann gleich mal Aktionen, wie eben diese Autobahnen blockieren. Aber dann richtig mit Gewalt auch. Also von Anfang an, da war nichts mit friedvollem Protest, sondern es ging sofort gewalttätig los. Aber mittlerweile oder nach ein paar Tagen hat man davon eigentlich nichts mehr gesehen. Also ich habe bei all den Bildern, die ich gesehen habe, fast keine politischen Botschaften gesehen, dass Leute irgendwie demonstrieren und Schilder hochhalten oder so. Sondern was du gesehen hast, ist halt einfach Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit auf den Straßen so. Und halt Diebstahl, Plünderung und auch Gewalt. Das Politische scheint mir dort eher dann so ein Feigenblatt zu sein. Aber es hat auch, spielt schon eine gewisse Rolle, weil eben Südafrika diese verschiedenen Ethnien hat. Ja. Und ich habe ja schon im Titel gesagt, der zerbrochene Regenbogen. Das ist, weil es geht, glaube ich, zurück auf Nelson Mandela, den großen Präsidenten, der sozusagen als der Befreier Südafrikas gilt, mit dem die Apartheid geendet hat, Mitte der 90er Jahre. Und ich glaube, es geht auf diesen Nelson Mandela zurück, diese Vision einer, er hat es, glaube ich, gesagt, Südafrika ist eine Rainbow Nation. Und was er damit sagen will, ist, dass halt Südafrika verschiedene Ethnien hat. Es geht nicht nur um die Rassengeschichte Weiß und Schwarz. Das ist ein sehr vereinfachtes Bild. Das spielt natürlich auch mit rein, die Weißen. Aber es gibt auch, die Schwarzen sind eben nicht einfach nur die Schwarzen, sondern sind verschiedene Stämme, verschiedene Ethnien. Ja. Unter anderem die Zulu. Und da gibt es auch andere, deren Namen ich jetzt gar nicht weiß. Aber um was es halt geht, bei dieser Rainbow Nation ist die Idee, wir haben halt verschiedene Völker, verschiedene Ethnien, auch verschiedene Rassen. Dazu kommt auch, das ist ganz wichtig, es gibt bestimmt 2, 3 Millionen Inder, die auch in Südafrika leben, auch zum Teil schon in der dritten Generation. Und mittlerweile ist es halt so, dass dort eine Melange entstanden ist aus politischer Motivation, aber das hat sich dann irgendwann so ausgebreitet, dass es im Grunde genommen dann einfach nur noch Rechtslosigkeit ist. die nicht mehr wirklich ein Ausdruck ist von Politik. Manche von den Plünderern, ich habe auch so viel gesehen, wo man auch die gefragt hat, hey, warum machst du das? Und manche von denen geben sich immer noch so ein politisches Deckmäntelchen. Sie sagen, ah, we fight the system, we fight the system. Aber ich glaube, die meisten Leute, die da teilgenommen haben, die sind dann einfach irgendwie der Masse gefolgt. Auch das ist so ein wichtiger Aspekt an diesem Thema. Ich habe das auch schon mal intensiver beleuchtet, wie sich so geistige Zustände, wie die ansteckend sein können, in so Gruppendynamiken und so. Und ey, auch das hochinteressant. Nur dort ist halt dann das, was sich dort angesteckt hat, ist eben echt diese komplette Gesetzlosigkeit, dass es da keine Hemmschwelle mehr gibt, sich einfach zu bereichern am Eigentum von anderen, zu zerstören, egal was, Autos, also you name it, da werden Tankstellen angezündet. Es gibt mittlerweile ist es ein Riesenproblem, dass die ganze, tatsächlich die Infrastruktur so sehr geschadet wurde dort, dass es zu ernsthaften Versorgungsproblemen kommt. Wichtig ist vielleicht auch noch bei diesen politischen Hintergründen auch noch zu nennen, Corona natürlich. Südafrika hat da sehr, sehr restriktive Maßnahmen gemacht, was einfach für einen Großteil der Bevölkerung auch ein harter ökonomischer Schlag war. Die können diese ganzen Leute, die so als Tagelöhner leben, leben in desolater Situation. Die Wirtschaft ist ganz kaputt, es sind so viele Arbeitslose. Das spielt alles mit rein. Ja, das ist so diese Melange. Und das ist halt jetzt hier komplett explodiert. Und das ist so unfassbar eigentlich in diesem Ausmaß. Ich sage euch, schaut euch diese Bilder an. Nicht als Voyeurist, sondern wirklich um zu erkennen, wie groß eigentlich das ist, was dort passiert. Warum hat das jetzt auch was mit uns zu tun? Ja, weil es kann uns nicht völlig egal sein, was dort in Südafrika passiert, weil diese Mechanismen, wie sich dieses Szenario dort entfaltet und wie du letztens auch sagen kannst, wie so ein Staat auch fällt und implodiert und auch die staatlichen Organe nicht mehr richtig funktionieren, also Polizei, Militär, Ordnung. Ich hab Videos gesehen, wo die Polizei selbst bei den Plünderungen beteiligt ist. Sich selber mitplündert. Ja. Das ist richtig krass. Aber es ist halt so interessant für uns, diese Mechanismen zu studieren, ja. diese Metaperspektive einzunehmen. Und was wir halt sehen ist, worüber ich auch schon ein paar Mal hier gesprochen habe, ist, wie auch dieses demokratische System in einer großen Krise ist, weltweit. Und das kannst du dort auch sehen. Südafrika ist eine Demokratie. Aber sie haben es irgendwie nicht geschafft, in all den Jahren und Jahrzehnten irgendwie eine gelungene Politik zu entwickeln. Ja. Und das ist, was jetzt da zurückkommt. Ja. Man könnte auch die Perspektive einnehmen, Südafrika zu nehmen als ein Beispiel für den Youth Bulge. Ich habe euch darüber auch schon mal erzählt, dieses Problem, wenn Gesellschaften eine zu hohe Geburtenquote haben. Und es war Gunnar Heinzson, der hier ein deutscher Wissenschaftler und der hat ein paar Bücher geschrieben, der auch dieses Thema richtig gut vorgestellt hat und ist auch historisch eingeordnet. Und der hat gesagt, es ist ein historisches, ein biologisches Phänomen. Wenn Menschen zu hohe Geburtenraten haben, dann kommt das Problem, der erste Sohn, und zwar egal in welcher Kultur und in welcher Zeit, der erste Sohn, der kann immer noch direkt das erben, was von den Eltern kommt, vom Vater. Im Ideal halt das Geschäft, das Handwerk, das Stück Land, wo du ein Bauer bist. Es geht an den Erstgeborenen. Der zweitgeborene Sohn, der kann auch immer noch irgendwo, weil wir haben ein Wachstum, der kann immer noch mitwachsen. Vielleicht in staatliche Stellen gehen, Sekundärbereich, früher in der Geschichte vielleicht ins Kloster oder sowas. Ja. Das geht auch für den zweiten. Aber ab dem dritten Sohn und dem vierten und dem fünften und dem sechsten, für die hat eine Gesellschaft einfach keinen Platz. Eine Gesellschaft kann nie so schnell wachsen, um 5, 6, 7 Geborene eine Perspektive zu bieten, die vielleicht ihren Talenten entspricht. Sodass es dazu kommt, dass du eine große Gruppe von jungen Menschen hast. In erster Linie geht es um Männer, weil bei den Frauen ist der Mechanismus so, dass Frauen, die keine Perspektive haben, in einer Gesellschaft ein erfülltes Leben zu führen, die richten diese Aggression gegen sich selbst. Und das ist, ey, boah, das ist auf dieser Welt wahrscheinlich so ein großes Leid, was aber still ist, was wir nicht so richtig mitbekommen. Bei den Männern wiederum geht dann diese Aggression nach außen. Und Heinzson hat das wunderbar auch beschrieben, wie auch in Europa wir diese krassen Geburtenraten haben. Und das waren dann die Zeiten, wo dann eben auch Kolonialisierung entstanden ist, wo man rausgegangen ist. Du musst ja etwas Neues erobern, ja? Ein Konquistador sein. Die Konquistadoren, die in Lateinamerika, damals noch einfach Amerika, die Ureinwohner niedergemacht haben, das waren alles Dritt-, Viert-, Fünftgeborene Söhne. Ja, der Erstgeborene hat sich nicht auch ins Abenteuer gestürzt. Aber die Leute müssen raus, die müssen was Neues erobern. Und das kannst du eben in der Geschichte sehen, damals Zeitalter des Kolonialismus. Du könntest es genauso auch heute sehen, Zeitalter von Migration. Wenn Gesellschaften so hohe Geburtenquoten haben, dann ist ein Riesendruck, dass Leute sich irgendwas Neues finden, bestenfalls entdecken, schlimmstenfalls erobern müssen, so. Und das sorgt natürlich für riesen Trouble. Und Südafrika hat dieses Problem ganz extrem. Die haben eine extrem hohe Geburtenrate. Sie haben unglaublich viele junge Leute, die dann jetzt eben noch verstärkt durch die aktuellen Wirtschaftskrisen in völliger Perspektivlosigkeit sind. Und dann ist es fast schon aus dieser Perspektive, ist es fast schon wie so ein natürlicher Organismus. Ja, du weißt, okay, du hast hier diesen Youth Bulge und dann hast du auch noch diese schwierige, mit Corona verstärkte Situation. Naja, das explodiert halt dann irgendwann. Ja. Wichtig ist aber auch, warum das auch für uns so wichtig ist, ist, weil Südafrika auch so beispielhaft dafür ist, für das Versagen von gewissen Grundideen von Politik. Ich habe ja schon gesagt, Nelson Mandela hat Südafrika die Rainbow Nation genannt. Und als damals das Apartheid-System überwunden wurde, und das Apartheid-System ist Unrecht, ja, das ist ein Unrechtssystem gewesen, aber es hat funktioniert. Das muss man wirklich sagen. Es hat halt funktioniert. Aber ich kann mich mit so einem System nie anfreunden. Okay, es funktioniert, das akzeptiere ich, es ist eine gewisse Ordnung. Südafrika war wirtschaftlich stark, obwohl sie von weiten Bereichen der Welt auch sanktioniert wurden und es Boykotte gab. Aber trotzdem, Südafrika war stark. In Wirtschaft, in Wissenschaft auch, hohen medizinischen Standard und so weiter, Forschung, Universitäten. Es hat funktioniert, aber es war Unrecht. Und ich war damals voll auch bei Mandela und habe das als was Positives empfunden, so dieses, dass man das überwindet. Und die Vision, die dann Mandela gesetzt hat von der Rainbow Nation, die teile ich auch. Und ihr seht mich jetzt nicht in Häme sprechen, haha, wir haben es euch gleich gesagt, Schwarzen können ihren Staat nicht organisieren, sondern ich würde es denen wünschen. Ich habe es ihnen damals gewünscht und würde es ihnen jetzt wünschen. In Südafrika ist auch diese Idee von einer Rainbow Nation nicht aus einer Ideologie herausgekommen, sondern aus der Praxis heraus. Das ist halt einfach, was man vorgefunden hat im Jahre 1994, 95. Wir haben halt nun mal diese verschiedenen Ethnien, wir haben verschiedene Rassen, das ist die Struktur, mit der wir haben. Und jetzt lass uns gucken, dass wir das in eine positive Vision bekommen. Das ist was ganz anderes, als was jetzt bei uns stattfindet, wo dieser Begriff Rainbow oder auch diese Idee von Multikulti und Grenzen auf, wo das ja aus einer Ideologie kommt. In Südafrika kam es aus Pragmatismus heraus. Das ist halt nun mal, das ist unsere Bevölkerung. Wie organisieren wir uns jetzt? Wir fangen jetzt bei Null an. Das alte System lassen wir hinter uns, jetzt fangen wir bei Null an. Und das war eine historische Situation, eine historische Chance. Und tatsächlich haben eben viele Parteien, gerade aus der internationalen linken Bewegung, haben Südafrika unterstützt. Der African National Congress, diese Partei, wo auch Mandela war und die bis heute Regierungspartei ist und auch jetzt Regierungspartei ist, und auch der Jacob Zuma war bei dem ANC. Der ANC hat eben auch eben diese verschiedenen Flügel offensichtlich, die sich untereinander bekriegen. Aber es ist so eine Partei, die seit 30 Jahren an der Regierung ist. Und diese Partei, die steht sozusagen in der Tradition der Befreiungsparteien. Das gab es in vielen Ländern der Dritten Welt, halt diese Parteien, was weiß ich, in Indien auch der Kongress, ja, damals von Gandhi mitgegründet, die gelten als Befreiungsparteien. Und grundsätzlich sind die sozusagen dort auch vernetzt dann international mit der linken Idee, mit der linken Bewegung. Ja. Und als es in Südafrika so war mit der 90er, da kam eben von ganz vielen Ländern kam diese Zusage zur Unterstützung. Und auch von politischen Parteien. Und es gibt bis heute auch ganz persönliche Beziehungen von Politikern, auch bei uns, die grob aus dem linken progressiven Spektrum sind, die halt Verbindungen haben zum ANC, wo man miteinander sich ausgetauscht hat. Man hat sozusagen Südafrika damals versprochen, hey, wir schicken euch unsere besten Leute, wir schicken euch Know-how, wir schicken euch Politberater. Und helfen euch, euer Land zu transformieren. Raus aus diesem Apartheid-System, sondern hin zu eben dieser Rainbow Nation, wo eine Gleichheit herrscht und wo alle gemeinsam irgendwie dieses südafrikanische Staatsbürgertum annehmen oder sowas. Das war die Idee. Und man hat tatsächlich eben dann mit unglaublich großem Aufwand dann in den letzten Jahrzehnten Sozialprogramme gemacht, Education-Programme, die versuchen, die Leute da hinzuerziehen zu dieser Idee von Rainbow Nation, dieses Aufbrechen von diesen alten Denkmustern, auch von diesen ethnischen Unterschieden. So. Man hat da so viel investiert. Man hat so viel investiert in Affirmative Action Programme. Ihr erinnert euch, das ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus den USA, aber es ist eben auch in Südafrika. Es ist ein praktisches Feld, wo man diese Dinge versucht hat anzuwenden. Affirmative Action, da geht es darum, eben diese Ungleichheit zu beenden. Also hey, hier die Schwarzen wurden die ganze Zeit entrechtet, jetzt fördern wir die gezielt mit Stipendien und was auch immer so. Man hat unglaublich viel investiert, sozusagen weltweit, also um dieses Land zu transformieren. Diese ganzen Ideen eben, ein Land zu transformieren, eine Gesellschaft zu transformieren. Und wir erleben das alle bei uns auch jetzt gerade. Stichwort Green Deal, was in die ähnliche Richtung geht. Mit Milliardenprogrammen, ja, wir reformieren, wir bauen das jetzt komplett um. In Südafrika war sozusagen die Spielwiese. Und da war es auch nötig, weil du wirklich, das alte fällt jetzt weg und jetzt sind wir da. Wir müssen uns jetzt irgendwie organisieren als Land und gucken, dass wir eine positive Zukunft gehen für alle. Und ich wünsche das denen wirklich so. Aber was wir jetzt sehen, ist, wie komplett diese ganzen Programme gescheitert sind. Was es für eine unglaubliche Ressourcenverschwendung war und einfach gescheitert ist. Das ist es. Es ist aber jetzt nicht nur so, dass ihr diese linke Ideologie offensichtlich, wir das hier sehen, dass die eben in der Praxis nicht funktioniert, sondern genauso, und das macht es auch so spannend, können wir auch das Scheitern des Kapitalismus dort sehen. Denn Südafrika ist dann nicht eine sozialistische Wirtschaft geworden, sondern es ist trotzdem ein kapitalistisches Land geblieben. Und letztens diese ganzen mega großen Programme, die wurden ja finanziert dann von einer ziemlich gut gehenden Wirtschaft. Weil Südafrika hat eine gute Wirtschaft, gute Voraussetzungen, gute Rohstoffe dort, da geht schon einiges. Und letztens war der Kapitalismus, ist ja auch dieses Versprechen für eine bessere Welt. Der Kapitalismus ist nicht hier auf der Welt und die Vertreter des Kapitalismus ja nicht so im Sinne von, Welt ist uns egal, hey, raffen, 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 dick werden, sondern die Grundidee ist ja, dass Kapitalismus das Vermögen halt steigen lässt und dadurch auch dann irgendwie das in der Breite, der ganze Lebensstandard von den Leuten hochgeht. Das ist so die Idee. Das ist die Idee, die unsere Politiker auch immer geben. Genauso war es in derselben Zeit, können wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, hier Ende der Sowjetunion, wo man auch so eine Transformation machen musste. Da haben auch dann seine besten Wirtschaftsberater hingeschickt, Nobelpreisträger, ich glaube Jeffrey Sachs ist der eine. Und die haben immer nur gesagt, privatisieren, privatisieren, privatisieren. Dann wird das ganze Volk auch irgendwie halt daran teilhaben können. Ist aber nicht so. Komplett gescheitert. Und das ist, was wir in Südafrika auch sehen. Weil du kannst auch diesen Aspekt sehen, es sind auch die Hungrigen, die aufstehen. Natürlich nicht nur. Ich habe euch gesagt, Leute fahren da mit Autos hin zum Teil zum Plündern. Leute fahren mit dem Taxi hin zum Plündern. Das sind so viele Menschen auf der Straße, dass du nicht nur sagen kannst, das sind die Armen. Aber es sind halt, die Armen sind auch dabei. Die machen da mit. Aber es sind natürlich auch kriminelle Gangs, schwerkriminelle Leute. Südafrika hat eine Riesenkriminalität, die natürlich dieses Vakuum von Recht und Ordnung komplett ausnutzen. Da sind politische Agitatoren drin, Leute, die eben aus, was weiß ich, in dem Zuma-Lager sind und das andere Lager schwächen wollen. Also es gibt eine Riesenmischung. Aber es ist eben auch einer der Aspekte, ist eben, dass einfach das nach 30 Jahren immer noch so ist, dass dort ein Haufen Leute in völliger Perspektivlosigkeit leben, die im Dreck leben und nebenan ist halt ein großes Einkaufszentrum. Also diese dystopische Sicht, so die Armen stehen auf, der spielt auch mit rein. Das ist definitiv auch eben dieses Kapitalismusversprechen ist dort nicht aufgegangen. Manche machen super Business, aber es ist immer so, dass du dort diese großen Slums hast oder ich weiß gar nicht, wie man es in Südafrika nennt. Und wir sehen also sowohl in Südafrika sehen wir diese linke Ideologie scheitern, diese Ideologien auch von Nation Building. Ja, auch dass wir da was irgendwie so vom Kopf her aus was gestalten, das funktioniert einfach nicht. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Und die Wahrheit ist, diese ganzen linken Ideologien sind dort gescheitert, aber genauso auch dieses kapitalistische Versprechen ist auch gescheitert. Am Ende steht Südafrika jetzt wahrscheinlich schlechter da, es ist so krass zu sagen. Und ich finde es wirklich traurig zu sagen, steht vielleicht jetzt sogar schlechter da, als es Mitte der 90er war. Und das ist einfach, warum das auch für uns so ein wichtiges Thema ist. Weil diese Konzepte sind eben keine in Afrika entwickelten Konzepte des Zusammenlebens. Und wirklich, ich hätte Südafrika so sehr gewünscht, weil ich fand am Start damals, da waren sind so viele gute Dinge passiert. Damals diese, wie hießen sie denn, die haben damals Kommissionen gegründet mit der 90er. im Sinne von Heilung. Und haben sozusagen Täter und Opfer zusammen an einen Tisch gebracht. Leute, die im Gefängnis waren, weil sie für Freiheit aufgestanden sind, Mandela und so, wurden an einen Tisch gebracht mit den Politikern, Polizeichefs und so weiter. Direkt Leute, die gesagt haben, ich wurde gefoltert, saß mit dem Folterer an einem Tisch. Um einfach miteinander zur Heilung zu kommen und irgendwie diese Dinge auf den Tisch zu legen. Und dann kann man es auch loslassen. Eine super Idee, es war so groß. Ich habe das denen so sehr gewünscht. Aber jetzt, 30 Jahre später, sehen wir eben das totale Versagen. Wir sehen dieses politische Versagen. Die Partei ANC ist durch und durch korrupt. Eng verbunden zwar weltweit mit Politikern. Es ging sogar so weit, vor ein paar Jahren habe ich das gelesen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich kann keinen Namen nennen. Aber irgendein Politiker oder eine Politikerin aus dem progressiven Lager bei uns in Deutschland hat wortwörtlich, so stand es in der Zeitung, hat gesagt, die Rainbow Nation Südafrika ist ein Vorbild für uns, wie man unsere Gesellschaft auch transformieren sollte. Und ich habe mir damals schon gedacht, wow, ey, wenn du das denkst, krass. Aber die das damals gesagt haben, die wollen natürlich jetzt nicht wahrnehmen, was da passiert. Und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum hier erstaunlich wenig in unserer Gesellschaft darüber berichtet wird. Erstaunlich wenig im Vergleich zu dem Ausmaß, was dort passiert. Ist es bei uns, naja, du kannst es schon erfahren, aber naja, da gibt es halt irgendwie Unruhen. Unruhen, okay, gibt's öfter mal irgendwo auf der Welt. Aber was dort passiert, wenn du es dir anschaust, ist eben da wird was viel Größeres deutlich. Es wird eben dieses Politikversagen deutlich, wie eben diese Ideologien nicht mehr greifen. Und ich habe letztens auch erst eine größere Sendung gemacht zur natürlichen Ordnung. Das ist genau das, wovon ich spreche. In Krisenzeiten greifen diese Gesellschaftsmodelle nicht mehr, die in friedlichen Zeiten ganz gut gehen. Ich habe schon öfter gesprochen über die Demokratiekrise, dass ich das Gefühl habe, Demokratie, und nicht nur bei uns ist alles ja noch viel stabiler und hey, boah, wirklich in Deutschland, Europa, wir stehen da noch so viel besser da als im Vergleich zu Südafrika. Einfach die Probleme, die das Land hat mit diesen verschiedenen Ethnien und die sozialen Probleme, ist viel, viel größer als bei uns. Aber ganz, ganz grundsätzlich ist das ja auch ein Thema für uns. Das sind auch diese Ideologien, die kommen aus Europa. Und ich habe eben darüber gesprochen, über eine natürliche Ordnung, die sich loslöst von diesen verkopften Ideologien. Und die Notwendigkeit, eben Richtung einer natürlichen Ordnung uns zu entfalten. Und ey, ich habe da viel Zuschriften auch bekommen, sehr viele positive, aber auch viele, die auch sagen, ja, schön, schöne Vorstellung. Aber wie sollen wir es denn jetzt umsetzen? Und ich weiß, ich bin nicht so naiv, dass ich sage, hey, aber jetzt machen wir alle natürliche Ordnung, weißt du, und dann ist alles gut. Das Ding ist, mittlerweile ist der Kahn so tief steckt so tief fest, dass es nicht mehr so einfach geht. Aber man darf es eben gar nicht erst so weit kommen lassen. Das ist die Lektion, die wir daraus ziehen sollten. Wenn wir schon sagen, okay, wir nehmen uns das zum Vorbild, dann sollten wir daraus Erkenntnisse ziehen, dass wir es nicht so weit kommen lassen wie in Südafrika. Dass wir schon vorher eben erkennen, wenn die Symptome sind, oh, wir bewegen uns in eine Richtung, wo es keine gemeinsame Staatsgrundlage gibt, wo es kein Bürgertum gibt, wo du einfach sagst, hey, ich bin Bürger von Durban, ich bin Bürger von Südafrika und deswegen schütze ich diese Stadt und fange nicht an, irgendwo, sobald die Polizei nicht mehr da ist, irgendwas anzufackeln. So. Es hat in Südafrika hat es nie funktioniert, dort so eine wirkliche Identität bei den Massen zu bringen. Ich höre jetzt auch viele südafrikanische Politiker, also auch vom ANC, die Schwarzen, und manche von denen, die sind dann in Europa erzogen oder in den Universitäten gewesen, und die sind so verzweifelt, weil die das auch sehen, hey, dieses Bürgertum, dieses ich bin Bürger von Südafrika, das haben die Leute gar nicht. Das ist denen egal. Und die sehen das wirklich deutlich, halt, wie diese ganzen Ideen, an denen sie jahrzehntelang hingen, einfach in der Praxis den Test of Time nicht bestehen, sondern es ist einfach ganz, ganz schnell auseinanderkrümelt. Ja. Und deswegen, das ist der Grund, warum es so wichtig ist, zu schauen, was in Südafrika passiert, darüber zu diskutieren, darüber nachzudenken und halt letztens zu erkennen, hey, das, was so die Eliten als politische Theorie für uns vorgesehen haben, funktioniert nicht, weil es verkopft ist. Es funktionieren die linken Ideologien nicht. Aber auch dieses Kapitalismusversprechen, hey, wir werden alle den Wohlstand bekommen, funktioniert offensichtlich auch nicht. Was bleibt denn übrig? Und umso dringender wird es, diese Botschaft, die ich voranbringen will, einer natürlichen Ordnung. In dem Fall würde es heißen, hey, die Leute in Südafrika müssen erstmal ein Bewusstsein entwickeln und dann eine für sie taugliche Form des Zusammenlebens entwickeln. Aber diese Ideen, diese Ideologien, die wir denen einfach reindrücken, das funktioniert nicht. Weiteres Beispiel, und ich weiß, ich schweife schon wieder ab, aber es ist echt so spannend, wäre Afghanistan. Ja, das ist auch aktuell so, dass sich der Westen zieht sich raus und sofort entsteht jetzt hier wieder Chaos, Taliban, Warlords. Auch da, diese ganzen Konzepte von Nation Building, die man diesem Land raufgedrückt hat, sind komplett für die Tonne. All die Ressourcen, all das Geld, all das Mensch, die Menschenleben, das ist alles für nichts. Ja, auch da, was ich sagen will, ist, es entsteht doch mehr die Notwendigkeit, hey, wir brauchen jetzt wirklich mal eine Alternative, wie wir zusammenleben können. Weil die Sorge, die ich auch habe, wenn wir nicht rechtzeitig diesen Trends Einhalt gebieten, wenn wir nicht rechtzeitig auch in der Lage sind, eine Alternative zu bieten, eben eine natürliche Ordnung, die in Europa dann sehr viel zu tun hat mit Bürgerlichkeit, dass wir als Bürger, wo wir seit Tausenden von Jahren leben, wir in dieser urbanen Kultur in Mitteleuropa, dass wir da dieses Bewusstsein wieder erwecken und daraus dann uns Alternativen entwickeln. Weil die Programme, die man vorgesehen hat, die scheitern. Und meine Sorge ist auch, wenn man sich jetzt in die Lage versetzt von den Eliten oder die sich für Eliten halten, die werden doch jetzt, also gerade die Falken unter denen, die werden sich jetzt bestätigt fühlen und sagen, ja siehste, haben wir es euch nicht immer gesagt? Der Mensch ist halt einfach nur ein Tier. Weißt du, ich als Humanist tut mir das weh zu sehen, was in Südafrika passiert, wie sich so viele Menschen so falsch verhalten können. Weißt du, so Unrecht gegenüber deinem Nächsten. Mittlerweile kämpfen dort die Communities miteinander. Ja? Auch das übrigens, wie wir es letztens hier aus Los Angeles gehabt haben, Rainbow Nation. Hey, die Leute leben nicht miteinander, die Leute leben nebeneinander. Und Nachbarschaften verteidigen jetzt sich selbst. Da wird geschossen auf die andere Nachbarschaft und so. Damit es nicht zu solchen Zuständen kommt, wir in Europa wissen eigentlich, wie wir uns in Städten miteinander vertragen können. Stadtluft macht frei, das ist so unsere Message eigentlich, die aus unserer Geschichte kommt. Und wir sollten unbedingt das erzählen, weil eben diese Eliten, die Falken unter denen, die werden daraus eine Legitimation ziehen. Guckt, wir haben es euch immer gesagt, der Mensch ist ein Raubtier, da ist nichts Positives. Sobald wir auch nur ein bisschen Druck weglassen, weißt du, sobald wir nicht mehr permanent mit Polizei und Militär präsent sind, kaum nicht mehr Druck weg, guck, was passiert. Leute laufen Havoc, weißt du, zünden alles an, machen alles kaputt. Also, aus Sicht von diesen Eliten, vergessen wir diese ganzen Sozialprogramme. Das Einzige, was hilft, ist die Knute. Ordentlich das Volk unterdrücken, weil nur so halten wir eine Grundordnung. Und die Gefahr sehe ich. Und das tut mir so weh, weil ich weiß, in meinem Inneren, in meinem Herzen so, das stimmt nicht. Weil ich da stehe und weiß, das ist das Weltbild des Großinquisitors. Hier von Dostoevsky, der hat diese Metapher gebracht. Dieses, dass der Mensch schlecht ist und wir müssen ihn ständig knuten. Südafrika scheint ein Argument dafür zu sein. Aber für mich nicht. Weil es in einer natürlichen Ordnung würde vermeiden, dass es eben so aus dem Gleichgewicht kommt, dass du eben Millionen von perspektivlosen Menschen hast. Natürliche Ordnung bietet Perspektive in einer Community. Das ist, um was es geht. Und wenn wir das aber so weit aus dem Gleichgewicht laufen lassen, dann ist es nur Wasser und Argumente für die, die sagen, hey, du musst einfach den Menschen unterdrücken. Und diese ganzen linken Programme und Ideen von Re-Education und wir machen die Menschen alle gleich und Sozialprogramme, offensichtlich gescheitert. Und diese Gedanken, ist der Grund, warum das so super wichtig ist, was gerade in Südafrika passiert. Weil die Rainbow Nation ein Vorbild auch ist in der Denkweise. Und dass wir jetzt aber sehen, warum scheitert das? Dass wir die Diagnose treffen, warum scheitert das? Und ich sage euch, warum scheitert. Weil es eben Kopfgeburten sind, weil es Ideologien sind, weil es das Wesen der Menschen mit einbezieht. In dem Fall auch das Wesen der Menschen von Südafrika. Südafrika ist anders als Europa. Aber es sind dort, du musst ein System haben, was die Natur des Menschen einbezieht, integriert. Und das kann nur eine natürliche Ordnung sein. Aber sowohl diese linken Ideologien von Re-Education, Reshaping, wir basteln das alles neu. Ihr erinnert euch, haben wir nicht auch mal über die Fabian Society gesprochen, wo dann wirklich so richtig geschmiedet wird, wir schmieden die Erde. Das funktioniert nicht. Weil es ein Hybris ist, weil es ein überheblicher Trip ist. Genauso wie dieses Nation-Building nicht funktioniert. Das scheitert, aber genauso im Kapitalismus ist gescheitert. Hey, wir brauchen echt eine wirkliche, echte Alternative. Wenn wir als Bürger die auch nicht entwickeln, dann überlassen wir das Feld letzten Endes, und die Sorge habe ich, denen, die halt sagen, Siehst du, wir müssen halt das voll knoten ohne Ende, weil sonst haben wir einfach nur Chaos und Anarchie. Und eins möchte ich noch sagen, weil der Begriff Anarchie, das ist ja so ein altes Ding. Hey, wenn wir nicht die ganze Zeit die Menschen unterdrücken, haben wir Chaos und Anarchie. Anarchie ist nicht das gleiche wie Rechtlosigkeit. Das ist ein Unterschied. Anarchie heißt also ohne Herrschaft. Aber nicht ohne Recht. Das ist es. Was dort passiert, ist Rechtlosigkeit. Und das ist nicht richtig. Ja. Aber das wird eben so immer als Argument genommen. Ja. Kaum nimmst du die Herrschaft weg, dann entsteht Rechtlosigkeit. Das muss aber nicht sein. Rechtlosigkeit, ey, in der natürlichen Ordnung, über die ich gesprochen habe, gibt es natürlich Recht. Aber es ist halt ein Konsensrecht, was alle tragen sollen. Ja, es ist doch wieder zu lang geworden, aber ich wollte euch unbedingt diese Gedanken mitteilen. Es hat mich wirklich sehr beschäftigt in den letzten Tagen. Und die Message von Südafrika, ich habe euch das gegeben, wie ich sehe. Aber wichtig ist überhaupt, dass ihr das anschaut. Schaut euch das an, weil Südafrika, das ist wirklich beispielhaft für dieses Scheitern letzten Endes von diesen ganzen alten politischen Theorien. Ne? Jo, in diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich weiter über Kommentare und Unterstützung. Und hey, falls irgendjemand aus Südafrika zuschaut, we love you.